Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Wintereinbruch mit starken Schneefällen und Verwehungen hat den Fernverkehr auch heute in weiten Teilen des Landes lahmgelegt. Betroffen waren neben zahlreichen Bahnverbindungen vor allem die Autobahnen von Nordrhein-Westfalen bis zur deutsch-polnischen Grenze. Auslöser kilometerlanger Staus waren nach Angaben der Polizei auch Verstöße gegen ein Fahrverbot für Lkw. Die schwersten Behinderungen gab es auf Autobahnabschnitten mit Steigungen im Großraum Bielefeld.
Der Verkehr stockt schon wieder, dieses Mal auf der A33 kurz vor Bielefeld. Nur im Schritttempo kommen die Lkw voran. Die Verkehrssituation am Bielefelder Berg, sie entspannt sich einfach nicht. Auf den Autobahnen 2 und 33 rund um Bielefeld bietet sich jetzt seit gestern Abend immer wieder das gleiche Bild. Schnee und Eis führen dazu, dass vor allem Laster liegen bleiben, der Verkehr staut sich, Stillstand. Dabei hat es sogar ein Lkw-Fahrverbot gegeben, doch laut Polizei wurde das ignoriert.
Leider haben sich nicht alle Lastkraftwagenführer an dieses Verbot gehalten. Dadurch ist auch der Stau entstanden, dass manche Fahrzeuge sich quergestellt haben. Und zudem ist natürlich ab 22 Uhr sind weitere Fahrzeuge dazugekommen.
Der Stau der vergangenen Nacht. Auf mehr als 50 Kilometer Autobahn stecken Autos und Lastwagen fest. Hunderte müssen über Stunden in ihren Fahrzeugen ausharren, bei Temperaturen weit unter 0 Grad.
Leider ist unser Auto abgeschmiert. Wir standen da jetzt in der Kälte. Die Polizei wurde vor Stunden informiert. Es hieß nur, haltet durch.
Ähnliche Szenen auch an der deutsch-polnischen Grenze auf der A4 vergangene Nacht zwischen Dresden und Görlitz. Lkw schaffen es nicht mehr durch Eis und Schnee, bleiben liegen, die Straße ist zu. Technisches Hilfswerk und Schneeräumdienste stoßen an ihre Grenzen. Und auch heute wird es nur phasenweise besser. Selbst die Helfer landen wie hier in der Nähe von Dresden im Graben. Die Folge: Vollsperrung, Stau. In Nordrhein-Westfalen auf der A2 hören über den ganzen Tag die Probleme nicht auf. Wie hier bei Gütersloh. Wieder sind es die Lkw, die den Verkehr blockieren, auch weil ihnen die Ausweichmöglichkeiten fehlen.
Wo soll man hin? Haben sie den Parkplatz angeschaut? Alles voll. Standstreifen, alles voll. Wo soll man sich hinstellen jetzt mit den Lkw? Ist kein Platz.
Auch das gibt es am Bielefelder Berg heute Mittag. Die Autobahn mal frei und befahrbar. Doch bereits ab der nächsten Auffahrt beginnt er wieder, der Stau auf der A2. Und die Nacht verspricht wieder eisig zu werden.
Vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Beschränkungen zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns ab. Bundeskanzlerin Merkel plädiert nach Angaben aus Kreisen der Unionsfraktion dafür, bis März auf Lockerungen zu verzichten. Die Ausbreitung des Virus hat sich zuletzt deutlich verlangsamt. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden wird vom Robert-Koch-Institut mit 3.379 angegeben. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, liegt bei 73. Es fehlen allerdings jeweils noch etwa 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen, die nachträglich in die Statistik einfließen sollen.
Ein Land im Lockdown seit Monaten und die Einschränkungen werden wohl verlängert. Das zeichnet sich vor dem nächsten Treffen von Bund und Ländern sehr deutlich ab.
Wir müssen da noch ein paar Tage durchhalten, um die Zahl möglichst runterzubringen und dem mutierten Virus keine Chance zu geben.
Hier im Kanzleramt fallen morgen die nächsten Pandemieentscheidungen. Es ist viel von einer Perspektive für die Bevölkerung die Rede, jetzt da die Inzidenzwerte fallen. Also Lockerungen?
Wir gehen jetzt erstmal stufenweise vor. Das heißt, Priorität haben Kindertagesstätten und Grundschulen. Darin besteht Konsens.
Konsens, aber wie die Öffnungsperspektive für Kitas und Schulen konkret aussieht, das ist noch offen. Vorschläge für Stufenpläne gibt es unter anderem aus Niedersachsen und Thüringen. Und auch die FDP legt eigene Ideen vor. Entscheiden soll dabei nicht nur der Inzidenzwert.
Wie sieht es überhaupt im Gesundheitswesen vor Ort aus? Wie ist die Inzidenz? Ist das ein Clusterausbruch oder ein diffuser Ausbruch? Mehrere entscheidende dynamische Lagen. Danach wird entschieden, ob geöffnet werden kann und wie geöffnet werden kann.
Sachsen hat schon vor dem morgigen Treffen angekündigt, die Schulen werden ab Montag teilweise geöffnet. Finden Bund und Länder zu einem einheitlichen Ansatz?
Das Mindeste, was wir morgen verabschieden müssen, ist eine Antwort auf die Frage, was passiert unterhalb einer 50er-Inzidenz und welche Öffnungsschritte sind für die relevanten Bereiche dort auch möglich.
Der Soziologe Michael Korsten sieht die Politik im Dilemma. Ja, der gesellschaftliche Druck hin zu Lockerung sei groß, aber
es ist besser, sozusagen an der Stelle den Leuten klar zu sagen, was im Moment möglich ist und nicht zu vorschnell Versprechungen zu machen oder Stufenpläne in Aussicht zu stellen, die sich im Moment so vielleicht noch nicht umsetzen lassen.
Lockerungen in Sicht, zumindest eine klare Perspektive? Antworten morgen vielleicht.
Die Bundesregierung will mehr als 6 Milliarden Euro zusätzlich für die Beschaffung von Impfstoffen ausgeben. Das geht aus einer Vorlage des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Zusammen mit bereits bewilligten Mitteln stünden so in diesem Jahr knapp 8,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit wolle Gesundheitsminister Spahn bis zu 635 Millionen Impfdosen kaufen. Die Corona-Pandemie hat die deutschen Exporte im vergangenen Jahr massiv ausgebremst. Die Warenausfuhren sanken nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 9,3% auf etwa 1,2 Billionen Euro, der höchste Rückgang seit der Finanzkrise 2009 mit damals 18,4%. Dennoch sei es nicht ganz so schlimm gekommen wie befürchtet, so der Außenhandelsverband BGA. Denn zum Jahresende habe sich der Export leicht stabilisiert. Nach Abschluss einer vierwöchigen Forschungsmission der Weltgesundheitsorganisation in Wuhan ist der Ursprung des Coronavirus weiter unklar. Ein internationales Expertenteam hatte vor Ort nach Hinweisen darauf gesucht, wie genau das Virus auf den Menschen übergetreten ist. China hatte sich lange gegen eine WHO-Untersuchung gesträubt, nachdem im Dezember 2019 in Wuhan die weltweit ersten Corona-Infektionen festgestellt worden waren. Heute wurden erste Erkenntnisse der Forschungsmission vorgestellt.
Abschluss Pressekonferenz der WHO-Experten in Wuhan. Die Erwartungen sind groß. 4 Wochen bewegten sich die Forscher durch Wuhan in einem eng gesteckten Rahmen eines lang ausgehandelten Programms. Sie besuchten das Hochsicherheitslabor, in dem an Coronaviren geforscht wird, Krankenhäuser und Ärzte. Doch am Ende haben sie vor allem Fragen, nicht Antworten. Haben wir dramatisch neue Erkenntnisse? Ich denke, nein. Haben wir uns ein besseres Bild machen können? Absolut. Der frische Markt in Wuhan galt lange als Ausgangsort der Pandemie. Nun wird seine Rolle relativiert. Neben diesem Cluster scheint es auch an anderen Orten in Wuhan Übertragungen gegeben zu haben. Verdichtet haben sich die Hinweise, dass das Virus seinen Ursprung in Fledermäusen hat. Alle Arbeiten, die an dem Virus durchgeführt wurden, und der Versuch, seinen Ursprung zu identifizieren, deuten weiterhin auf ein natürliches Reservoir dieses Virus in Fledermauspopulationen hin. Wie das Virus auf den Menschen übertragen wurde, soll weiter erforscht werden. Einen Laborunfall, eine ihrer Arbeitshypothesen, halten die Experten für sehr unwahrscheinlich.
Die Bundeswehr ist nach Überzeugung ihrer Führung nicht genügend auf die Abwehr neuer Gefahren vorbereitet. Das geht aus einem Positionspapier von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspekteur Zorn hervor. Veränderungen der Sicherheitslage und technologischer Wandel stießen auf Streitkräfte, die unterfinanziert und einseitig auf Auslandseinsätze ausgerichtet seien. Als strategischen Konkurrenten nennt das Papier Russland, das seine militärischen und politischen Drohungen verschärfe. Im US-Senat hat das zweite Verfahren zur Amtsenthebung von Ex-Präsident Trump begonnen. Die Anklage lautet auf Anstiftung zum Aufruhr und basiert auf Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger Anfang Januar. Im Falle einer Verurteilung könnte dem abgewählten Präsidenten jede weitere Kandidatur für ein politisches Amt untersagt werden. Trumps Anwälte halten das Verfahren für verfassungswidrig.
Hochsicherheitszone Kapitol. Der zweite Impeachment-Prozess gegen Donald Trump beginnt unter den strengen Blicken der Nationalgarde. Die demokratischen Ankläger aus dem Repräsentantenhaus auf dem Weg in den Senat. Ihr Amtsenthebungsverfahren richtet sich gegen einen Präsidenten, der inzwischen nur noch Privatperson ist. Das Ziel, Trump soll nie wieder als Präsident kandidieren können. Ich bitte besonders meine republikanischen Kollegen, trotz des Drucks, unter dem sie stehen, den Beweisen wirklich Aufmerksamkeit zu schenken. Videos vom Sturm auf das Kapitol statt Zeugenaussagen sollen als Beleg der Anklage dienen. Trump habe am 6. Januar zum Aufruhr angestiftet. Wenn ihr nicht wie der Teufel kämpft, dann habt ihr kein Land mehr. Die Anwälte von Trump verweisen auf das Recht der freien Meinungsäußerung. Außerdem sei das Verfahren verfassungswidrig, weil Trump nicht mehr im Amt sei. So sehen es auch viele Republikaner. Das führt doch zu nichts. Unsere demokratischen Kollegen wissen das. Es ist eine schreckliche Zeitverschwendung mitten in der Pandemie. Im Senat bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, um Trump des Amtes zu entheben. Dafür müssten 17 republikanische Senatoren mit den Demokraten stimmen.
Zum Auftakt des Prozesses gilt es hier in Washington als eher unwahrscheinlich, dass sich so viele Republikaner gegen ihren früheren Präsidenten stellen. Sie halten Trump die Treue, auch weil sie ihre Wähler im Blick haben. Die Demokraten dagegen beharren darauf, es müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden, dass Trump am 6. Januar zu weit gegangen sei und damit die Demokratie gefährdet habe.
Welche Fragen kann das Amtsenthebungsverfahren beantworten? Eine Analyse dazu finden Sie bei tagesschau.de. Angesichts der anhaltenden Proteste in Myanmar verschärft das Militär sein Vorgehen gegen die Opposition. Einheiten der Armee durchsuchten und zerstörten die Zentrale der Partei der bisherigen de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Gegen die wachsende Zahl an Demonstranten in mehreren Städten ging die Polizei mit Wasserwerfern und Gummigeschossen vor. Eine Studentin wurde offenbar durch einen Schuss aus einer scharfen Waffe schwer am Kopf verletzt und schwebt in Lebensgefahr.
Jeden Tag werden es mehr Demonstranten in Myanmars größter Stadt Yangon. Und das trotz des Versammlungsverbots, das die Generäle verhängt haben. Lasst unsere Landesmutter Aung San Suu Kyi frei, fordern sie. Ein großes Risiko, denn Myanmars Armee hatte in der Vergangenheit mehrfach Demonstrationen blutig niedergeschlagen. Der Putsch ist immer in unseren Gedanken, egal ob wir essen, arbeiten oder schlafen. Wir sind enttäuscht und traurig, wenn wir darüber nachdenken, warum das passiert ist. Aber wir sind auch stolz auf unsere Vorgänger, die für die Revolution gegen das Militär 1988 gestorben sind. Eine Demonstration in der Hauptstadt Naypyidaw. Hier setzt die Polizei Wasserwerfer, Warnschüsse und Gummigeschosse ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Es gibt Verletzte. Als Clown verspottet der mächtige Militärchef Lein. Der verteidigt in einer Ansprache im Fernsehen den Putsch als rechtmäßig und verspricht: Wenn das eine Jahr Notstand zu Ende ist, wird die Verfassung von 2008 weiter gelten. Wir werden Neuwahlen haben und die Macht an die Gewinner abgeben. Entsprechend den Regeln der Demokratie. Wir haben bereits eine demokratisch gewählte Regierung, sagen dagegen die Demonstranten. Sie wollen den Putsch nicht akzeptieren, auch wenn die Gefahr wächst, dass das Militär immer härter durchgreift.
Die erste Mars-Mission der Vereinigten Arabischen Emirate hat den schwierigen ersten Abschnitt erfolgreich absolviert. Knapp 7 Monate nach ihrem Start trat die Sonde mit dem Namen Hope in eine Umlaufbahn des roten Planeten ein. Sie soll den Mars fast 2 Jahre lang umkreisen und seine Atmosphäre erforschen. Eine Landung ist nicht vorgesehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. Februar.
Ein Tief südlich der Alpen bringt im Süden Deutschlands neue Schneefälle und auch in Küstennähe gibt's in der eisigen Luft weitere Schneeschauer, die heute noch teilweise kräftig sind. In den mittleren Landesteilen regional klar und meist trocken. Am Tag im Süden Schneefälle, stellenweise ist auch gefrierender Regen möglich. Vor allem Richtung Ostsee weiterhin Schneeschauer, sonst teils Wolken, teils Sonne und meist trocken. Vom Osten bis in die Mitte heute Nacht unter minus 20 Grad, am Bodensee dagegen nur leichter Frost. Auch am Tag verbreitet Minusgrade, nur im äußersten Süden knapp über 0 Grad. Am Donnerstag in der Osthälfte hier und da Schneeschauer, sonst teils Wolken, teils längere Zeit Sonnenschein. In den folgenden Tagen überwiegend sonniges und weiterhin kaltes Winterwetter. Dazu bläst im Südwesten ein lebhafter, eisiger Ostwind.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Perspektive gesucht, Lockerung oder weiter Lockdown light? Fragen von Karin Joska an Niedersachsens Ministerpräsidenten. Und Mine gefunden, wie Forscher mithilfe künstlicher Intelligenz Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee orten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.